Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute habe ich bei mir Dennis Lüttke, den Koordinator der Wasserstoffregion Vorpommern-Rügen. Wir wollen heute uns mal wieder um das Thema Wasserstoff kümmern. Konkret geht es wieder um grünen Wasserstoff. Und in Folge 3 haben wir uns schon einmal mit dem Thema beschäftigt, als Steven Ulbricht von der H2 Apex unser Gast war. Damals ging es vor allem um die Farbenlehre und die technische Herstellung von Wasserstoff und um die Großprojekte der H2 Apex. Mein heutiger Gast blickt etwas anders auf das Thema. Herzlich willkommen, Dennis Lüttke, Wasserstoffkoordinator für den Landkreis Vorpommern-Rügen.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe das Vergnügen, heute ein bisschen was über Wasserstoffprojekte und allgemein, wie das Thema gerade bei uns im Landkreis vorangetrieben wird, und freue mich sehr, darüber berichten zu dürfen.
Genau, Dennis, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wasserstoff ist Hoffnung, Schlagwort und verspricht Zukunft. Aber was ist der konkret? In deinem Job bist du ja Bindeglied zwischen der kommunalen Realität, Projektträgern und Visionen. Womit wirst du denn in deinem Job am häufigsten konfrontiert?
Als Landkreis sind wir natürlich Aufgabenträger für den ÖPNV. Und das ist eine ganz zentrale Komponente, denn wir sind jetzt kein Industrielandkreis, noch nicht. Wir wollen dahin, erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. Aber für uns war immer der Verkehr eine mögliche Keimzelle für die Wasserstoffwirtschaft. Wir haben eine eigene Verkehrsgesellschaft. Und insofern war immer die Frage, gehen wir da gemeinsam in Richtung Wasserstoff? Irgendwie wollten wir uns natürlich und wollen wir und müssen uns auch in Richtung alternative Antriebe bewegen. Und wir sind ein sehr flächenreicher Landkreis, deswegen sagten wir, Wasserstoff ist da eine Lösung. Aber letzten Endes wissen wir auch, dass das teurer ist. Im Vergleich zu Diesel ist Wasserstoff immer noch teurer. Sowohl bei der Beschaffung der Busse als auch hinterher im Betrieb. Also ist eine ganz konkrete Fragestellung, mit der ich permanent zu tun habe, wie sieht es um die Finanzierbarkeit solcher Projekte im ÖPNV aus?
Das ist also ein großer Hinderungsgrund noch, um Wasserstoff flächendeckend einzusetzen. Sind die Kosten für die Wasserstoffproduktion oder eher für die Umrüstung der Busse, der Technik?
Beides. Also die Busse selber sind einfach um den Faktor, ganz grob gesagt, 2,5 teurer als ein Dieselbus. Zum Vergleich, ein Dieselbus eine 250.000, Wasserstoffbus 600.000, irgendwo in dem Bereich, schwankt immer ein bisschen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber dann auch hinterher ganz konkret beim Bezug, wenn wir einfach einen Dieselpreis haben im Einkauf für eine Verkehrsgesellschaft für 1,30 € und ich einen Wasserstoffpreis von 12, 13 Euro an der Tankstelle habe, ich sag mal, alles, was der Faktor 5, wenn der größer ist zwischen Diesel- und Wasserstoffpreis, dann wird es unwirtschaftlich. Dann muss man sich überlegen, will man es trotzdem? Will man diese Keimzelle aufbauen? Will man den Verkehr auf diesem Weg dekarbonisieren? Muss dann aber auch bereit sein, eben irgendwie die Kosten zu tragen. Oder man geht mit der Vision rein, dass man sagt, wir wissen nicht, wohin sich der Dieselpreis entwickelt. Aber der Wasserstoffpreis, den haben wir über Jahre fix, wenn wir das richtig aushandeln. Und wenn wir das so verhandeln können und gute Partner haben, dann können wir auch sagen, sind wir vielleicht nicht bei den 13 Euro, sondern deutlich darunter. Und da muss man sich eben langsam an diese Realität hintasten. Aber was bleibt, sind die hohen Kosten für die Beschaffung der Busse. Und weil man dann über längere Zeit ja mehrgleisig fahren muss, sprich Diesel und Wasserstoff im Fuhrpark hat, vielleicht sogar noch batterieelektrische Busse, hat man natürlich auch in seiner ganzen internen Logistik einen höheren Aufwand, der auch bezahlt werden muss. Das ist so die Herausforderung bei dem Ganzen. Auch wenn eigentlich alle, die ich so kenne, gerne daran festhalten würden und auch wirklich Energie da reinlegen, es ist immer wieder die Frage der Finanzierbarkeit.
Spielen da Förderprogramme in deinem täglichen Aufgabenbereich halt auch eine große Rolle? Also ich habe gesehen, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen halt auch eine Highland-Region ist und mal gefördert wurde, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen.
Absolut. Wir sind Highland-Region, richtig. Und wir sind innerhalb dieses Highland-Programms sogar in der höchsten Stufe, High Performer. Das bedeutet, wir hatten ursprünglich im Jahr 23, als wir diesen Wettbewerb gewannen, von der Bundesregierung versprochen bekommen, 15 Millionen Euro in den Landkreis als Fördermittel zu bekommen. Ein Teil davon war für Busse vorgesehen, denn ohne diese Förderung würde es so nicht gehen. Und das ist Teil der täglichen Arbeit, zu gucken, kann man an Fördermitteln, kann man daran partizipieren oder muss man tatsächlich alles eigenfinanzieren? Und da muss man abwägen. Selbst mit Fördermitteln muss man aber nochmal genau rechnen. Trotz der Schwierigkeiten um High Performer haben wir uns aber im letzten Jahr 2024 entschieden, uns die ersten drei Busse, Brennstoffzellenbusse in den Landkreis zu holen. Damals war die Marschrichtung auch noch, wir nehmen die 12 Busse aus dem High Performer. Wir gucken, dass wir eine Tankstellenlösung irgendwie anders hinkriegen. Wir haben ja die Partner. Und dann kam ein relativ vergleichsweise gutes Angebot für eben einige, sag ich mal, gebrauchte, aber dennoch neuwertige Busse. Und wir schlugen zu und setzen die eben jetzt ein für eine Pilotphase, um einfach unsere Erfahrungen zu erhöhen im Bereich Wasserstoff, aber auch, um gegenüber dem Fördermittelgeber nachweisen zu können, wir haben schon Busse. Und wir wollen ja auch die Werkstatt in Stralsund umrüsten. Und dazu waren die drei auch notwendig. Also es ist für uns eine Win-Win-Situation. Wir hatten dann allerdings im Dezember des letzten Jahres auch eine politische Entscheidung, die uns, ich sag mal, eine kreispolitische Entscheidung, die uns dann aber sagte, seid nochmal vorsichtig mit dem weiteren Bezug von Bussen, sodass wir die drei, die wir eigentlich in dieses 12er-Paket aus High Performer irgendwie mit reinpacken wollten, dass wir die jetzt wirklich isoliert haben und jetzt wieder nach einer Sonderlösung auch gucken müssen. Aber auch da haben wir Partner. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die im Landkreis Rostock betanken, haben aber auch Linien, die in diese Region führen, sodass es für einen Probebetrieb erstmal möglich wäre. Und für uns der Anlass, auch wenn es jetzt erstmal nur drei sind, aber schon mal den ersten Stein ins Rollen gebracht zu haben und vielleicht für die auch eine kleinere Betankungsmöglichkeit bei uns in den Landkreis zu bekommen.
Ja, die kommunalen Finanzen spielen da wahrscheinlich auch eine ziemlich große Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass für politische Verantwortungsträger die Kosten und die Priorisierung von solchen Projekten auch ein großes Thema sind. Ist das so?
Das ist so. Ich sag mal, wir haben ja mittlerweile ein MV-weites Thema, was Kreishaushalte angeht, also mindestens MV-weit, eigentlich bundesweit. Und wir merken schon, dass wir in der letzten Zeit ein noch engeres Tracking der eigenen Arbeit beobachten, als es früher der Fall war. Früher wurden eher so, sag ich mal, die Ziele definiert und die Ziele beobachtet. Mittlerweile geht man schon mehr in Richtung konkrete Einzelmaßnahmen, auch weil das gehörte dazu, wir als Landkreis diese Aufgabe erstmal freiwillig an uns nehmen, den Nahverkehr zu dekarbonisieren. Ja, es gibt dieses saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz, daran sollten wir uns halten. Aber ob wir jetzt Wasserstoff batterieelektrisch machen oder in eine ganz andere Richtung uns bewegen, das steht uns ja letzten Endes frei. Das heißt, diese Aufgabe, in welche Richtung, wie wir das lösen, das ist uns überlassen. Damit fällt es unter den Bereich der Freiwilligkeit. Und damit kann und die kommunalen Parlamente können uns natürlich nochmal ganz anders beobachten als Aufgaben, die sowieso gesetzlich zu erfüllen sind, die ein Landkreis ja auch sehr, sehr viele von wahrnimmt.
Ist denn die Umstellung der Fahrzeugflotte in so einem kommunalen Verkehrsbetrieb wirklich eine freiwillige Aufgabe? Also ich habe mal gelesen, dass es die Green Vehicle Directive der EU gibt, wonach die Aufgabenträger quasi verpflichtet sind, so und so viel Prozent ihrer Fahrzeugflotte bis dann und dann auf nachhaltige und grüne Energieträger umzustellen.
Ja, es gibt diese Directive für die Ausgestaltung bzw. für die Umsetzung oder Überwachung. Vielmehr für die Überwachung ist das Land zuständig. Und ich sag mal, ohne Finanzierung kann ich natürlich so eine Directive erlassen. Aber letzten Endes haben wir ja die realen Probleme vor Ort. Und es ist auch noch nicht in letzter Hinsicht klar, gilt es jetzt für den Überlandverkehr genauso wie für den Stadtverkehr. Beziehungsweise gilt das, kann man einzelne Verkehrsbetriebe miteinander verrechnen. Wir kennen die Region Rostock, die hat jetzt viel auf Wasserstoff gesetzt, was ich gut finde. Die haben möglicherweise dann schon so viel Vorleistung erbracht, dass andere gar nichts mehr tun müssen. Da fehlen uns noch so ein bisschen die Rahmenbedingungen, nach denen wir uns wirklich ganz konkret zu orientieren haben, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die finanzielle Ausstattung eben nicht dahinter steht. Wenn also jemand ganz klare Rahmen und Richtlinien vorgeben würde, was jetzt exakt zu tun ist, dann würden wir auch eine andere Finanzierung des Ganzen erwarten. Und da ist im Prinzip einfach noch so ein bisschen ein Bereich, wo jetzt keiner sich 100% aus der Deckung bewegen will. Aber trotzdem wissen wir, dass dieses Thema kommen wird in der einen oder anderen Form und wir uns entsprechend darauf vorbereiten, mit allen Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt.
Also trifft diese Finanzierung von der Umstellung der Fahrzeugflotte eher das Land, weil die Aufgabenträger ist für die Green Vehicle Directive?
Also Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr sind wir als Landkreis. Aber das Land ist sozusagen derjenige, der dieses saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz überwachen muss und zu regulieren hat. Also es ist im Prinzip, ne, es ist wieder typisch Föderalismus, könnte man sagen, wenn man es zuspitzt. Wer hat hier jetzt welche Zuständigkeit? Aber wenn es nach dem Gesetz geht, sind wir Aufgabenträger. Und wir müssen dieses saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz zumindest beachten. Aber da sagte ich ja gerade eben, da ist es eben nicht ganz klar, wie kann man jetzt die unterschiedlichen Flotten miteinander verrechnen? Und wie ist jetzt genau die Abgrenzung, wo beginnt immer der Überlandverkehr, wo beginnt der Stadtverkehr, wo habe ich noch keine Notwendigkeit und wo ja. Für die Durchsetzung letzten Endes sind wir da darauf angewiesen, dass uns das Land zumindest gewisse Rahmen absteckt.
Gibt es da Gespräche in der Richtung? Ich meine, das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich ja sehr für die Wasserstoffwirtschaft stark gemacht. Es gibt ja diverse Großprojekte und das Wasserstoffkernnetz, was seit letztem Jahr quasi ja fix ist und wo eine, ich sag mal, sehr große Verbindungspipeline dann vom Osten des Landes in die Mitte, ich sag mal, von Lubmin nach Rostock führen soll. Und die führt ja auch durch eins eurer großen Industrie- und Gewerbegebiete in Süderholz. Gibt es da Gespräche, dass sich das Land vielleicht an der Finanzierung von der Umstellung der Busflotte beteiligen kann?
Nein, also was das Thema Förderung angeht für ÖPNV habe ich da weder irgendwelche Signale bekommen, noch die Hoffnung. Dafür ist letzten Endes Stand jetzt der Bund verantwortlich. Es könnte natürlich sein, es gibt Bundesländer, die das unterstützen. Wir haben das so in dieser Form nicht. Was die Zukunft bringt, muss man sehen. Also ich habe da jetzt keine Signale, was das Land natürlich macht. Es macht entsprechende Workshops, es versucht die Teilnehmer zu verknüpfen, es weist auf Bundesförderprogramme hin. Also es ist nicht so, dass sie nichts tun, aber konkrete Förderungen für den ÖPNV, auf die wir jetzt zurückgreifen könnten, die sehe ich aktuell leider nicht. Aber wie gesagt, dafür ist nach verschiedenster Lesart auch der Bund zuständig.
Also es ist wie so oft, Bund und Land machen Gesetze, für die dann die Kommunen in der Umsetzung Verantwortung tragen. Und deine Aufgabe besteht eher darin, so viele wie möglich Projekte aufzunehmen, untereinander zu vernetzen und Werbung zu machen. Also mehr eine Art Wirtschaftsförderung.
Ja, eine Art Wirtschaftsförderung, aber dennoch, ich meine, mit meinem ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund versuche ich durchaus auch, mich in diese Projekte so einzubringen, dass man mal guckt, wie könnte man die Wirtschaftlichkeit denn herstellen? Wie könnte man vielleicht im Linienbetrieb was ändern? Aber auch immer wieder ganz nah an den Fördermitteln dran und dort auch dem Fördermittelgeber, in dem Fall, wie ich sagte, in der Regel dem Bund, ganz klar darzustellen, was sind denn die Rahmenbedingungen unseres Projekts? Wo würde welche Werkstatt hinpassen? Wo würden wir den Wasserstoff herbeziehen? Wie wird er erzeugt und so? Also möglichst konkret werden und dann eben die Hoffnung, dass wir so, wenn wir jetzt nochmal beim Thema ÖPNV bleiben, so die entsprechenden Stakeholder auch bei uns in den Landkreis bekommen, also sowohl die Investoren, die das Ganze finanzieren, aber auch die das hinterher umsetzen.
Ich denke, das war auch so ein bisschen der Ansatz hinter dem Highland-Projekt, wo ihr jetzt High-Performer-Region seid. Was zeichnet denn aus deiner Sicht den Landkreis als Wasserstoffregion aus? Wo wollt ihr hin? Was sind die Ziele?
Ja, du hast recht. Also beim High-Performer hatten wir ganz konkret verschiedene unsere Projektpartner im Landkreis an einen Tisch bringen müssen und hatten eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie wir einen in sich geschlossenen Kreislauf an Energieerzeugung und Energieverbrauch aufbauen und Wasserstoff dafür nutzen. Das war für uns ein unglaublich wertvolles Instrument, denn wir zeigten auf dem Bund gegenüber, aber auch uns selbst, wie wir es schaffen können, mit den richtigen Partnern zusammen so etwas aufzubauen, dass man wirklich sagt, man setzt sich mal an den Tisch, wer könnte die Erzeugung übernehmen, zu welchem Preis, wo holt er seine elektrische Energie dafür her. Und da würde ich schon sagen, dass wir bei uns im Landkreis Vorpommern-Rügen aus verschiedensten Gründen sehr gute Bedingungen haben, wenn das Thema Finanzierbarkeit, denn es braucht eine Anschubfinanzierung, wenn das Thema Finanzierbarkeit geklärt ist, sodass, das ist auch unser Ziel, nach einer gewissen Anschubzeit wir dahin kommen, dass wir keine externe Förderung mehr brauchen. Aber ohne diese Anschubfinanzierung, deswegen auch High Performer mit den 15 Millionen, würde es so nicht funktionieren.
Ihr habt ja in eurem Landkreis auch drei, ich sag mal, große Wirtschaftskerne, wenn ich die mal so bezeichnen darf. Das ist einmal das Großgewerbegebiet in Süderholz, dann die Hansestadt Stralsund mit der Hochschule und dann geht es ja weiter hoch nach Rügen mit dem Hafen Sassnitz-Mukran. Sind die innerhalb von diesem High-Performer-Projekt auch untereinander vernetzt worden? Gibt es da Wertschöpfungsketten, die sich anbieten?
Definitiv. Wir haben die Insel mit ihrem Tiefseehafen Mukran, die denken wir immer mit. Wir hatten ursprünglich im High Performer aber das Ziel, in und um Stralsund direkt eine Keimzelle aufzubauen. Was, vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, was man natürlich wissen muss, ist, dass es ja dieses berühmte KTF-Urteil vom 15. November 2023 gab und damit die uns schon, ich sag mal, politisch zugesagten Mitteln nicht mehr kamen oder nicht in der Höhe kamen. Und dadurch wurde ja das ganze Thema erstmal, nicht das ganze Thema, aber ein Teil des Themas mussten wir ad acta legen. Und wie ich schon sagte, das ist aber eigentlich ein in sich geschlossener logischer Kreislauf aus Erzeugern und Verbrauchern. Und in dem Moment, wo ein Teil wegfällt, steht der andere Teil auch in Frage. Sodass wir uns überlegt haben, wie können wir jetzt trotzdem weitermachen? Denn die Förderung für die Busse, die hatten wir rechtssicher zugesagt bekommen. Allerdings eben nicht für Elektrolyse und Tankstelle. Und dann mussten wir unseren Blick erweitern und haben dann entsprechend zu diesem besagten Pommern-Dreieck uns orientiert und versucht, dafür Partner zu gewinnen, die uns sozusagen eigenfinanziert dort eine Tankstelle hinstellen.
Dennis, jetzt haben wir schon ganz viel zum Thema Pommern-Dreieck, Großgewerbegebiet und so weiter hier im Podcast besprochen. Kannst du unsere Hörer einmal kurz abholen, was genau dieses Pommern-Dreieck ist, was es auszeichnet und warum das für den Landkreis so eine immense Bedeutung hat?
Das Pommern-Dreieck liegt einfach verkehrsgünstig zwischen B194, A20 und Rügenzubringer. Also das ist für uns einfach eine Verkehrsdrehscheibe. Die Tankstelle ist dort näher an, sag ich mal, dritten Kunden auch, die dort mit ihren LKWs zum Beispiel die A20 langfahren. Und wir haben dort über 200 Hektar freie Flächen für Neuansiedlungen. Dann das, wie erwähnte, Wasserstoffkernnetz, das direkt durchs Pommern-Dreieck gehen wird. Und wenn ihr euch entscheidet, also die Firma East Energy, dort noch eine Elektrolyse hinzubauen, dann hätten wir nicht nur den Wasserstoff aus dem Kernnetz, der perspektivisch von der Qualität ja nicht ganz so gut sein wird, wie jetzt direkt erzeugter aus der Elektrolyse, und eben auch die Möglichkeit, dort mit noch Unternehmen mit grünem Wasserstoff vor Ort zu versorgen, aber auch mit grüner Wärme aus dem Elektrolyseur und vielleicht sogar dann noch die Stadtgebiete von Grimmen, von Süderholz etc. Also es wäre ein gutes Projekt. Und ich gucke dort mit aus verschiedenen Blickwinkeln hin. Das eine ist eben das Thema Regionalentwicklung, dass wir da wirklich mal eine größere Wasserstofferzeugung bei uns haben. Eine kleinere haben wir ja schon. Und eben auch dann für unseren Nahverkehr perspektivisch.
Jetzt gibt es ja in Grimmen halt mit der Firma Spezitrans auch so einen, ich sag mal, Vorreiter, der jetzt einfach für sich entschieden hat, nee, ich warte jetzt nicht mehr, ich bestelle jetzt die Wasserstoff-LKWs. Wie sehr freut einen so eine Nachricht, wenn man Wasserstoffkoordinator für den gesamten Landkreis ist?
Das ist super. Das hat mich sehr gefreut, wie mir das der Geschäftsführer mitteilte. Ich dachte dann natürlich gleich, naja, wir haben ja in Grimmen auch den Hauptsitz unserer VVR. Wir haben eh unsere Anstrengungen oder unsere Überlegungen in die Region verlegt. Naja, lass uns doch da Synergien finden. Da haben wir nochmal 2, 3 Fahrzeuge mehr, die wir in den Pool mit reingeben könnten, um vielleicht eine Tankstelle dorthin zu bekommen, die dann auch realistische Preise abruft. Also insofern eine super Nachricht und auch wirklich visionär und auch ein Stück weit mutig, von Spezitrans diesen Weg zu gehen. auch wissen, dass die natürlich eine große Gruppe im Rücken haben oder als Gesellschafter, die auch gewisse Ziele verfolgen und auch wahrscheinlich irgendwann sagen, also wir müssen uns da auf jeden Fall mal bewegen und etwas tun.
Genau. Steht der Pipeline-Korridor fürs Wasserstoffkernnetz jetzt eigentlich schon final fest? Läuft der jetzt wirklich durchs Pommern-Dreieck, wie wir es mal ursprünglich gesehen hatten?
Das kann ich so bestätigen. Der Betreiber oder Betreiber und der Richter, die Gascade, die haben sich darauf festgelegt. Also die ganzen Unterlagen, Planungsunterlagen gehen in die Richtung. Wir sind ja noch nicht im Planfeststellungsverfahren, wollen aber dahin. Aber alles, was wir jetzt wissen und alle Unterlagen, die wir haben, auch was das Thema eben Raumverträglichkeit angeht, sind ganz klar in diese Richtung, haben diese südliche Linie um Grimmen und gehen dann durchs Pommern-Dreieck. Das ist super. Da haben wir wirklich in der Region auch mit Gascade gemeinsam eine schöne Lösung erarbeitet, die es uns dann ermöglicht, an diesem riesengroßen Industriegebiet künftig, wenn der Plan aufgeht, ab 2028 einen Zugang zum Wasserstoffkernnetz zu haben.
Ja, das wäre natürlich toll, ne? Ich weiß ja, dass du auch in enger Abstimmung bist mit unserem Kollegen Dr. Paul Hühnmörder, der bei uns im Unternehmen die PTX und Sektorenkopplungsprojekte verantwortet und sich eben auch um das Wasserstoffprojekt da im Pommern-Dreieck kümmert. Ja, wir sind nach wie vor gerne bereit, da eine Elektrolyse zu bauen und wir hoffen alle, dass sie mit dem neuen Förderaufruf, der jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, wir auch einen Tankstellenbetreiber finden, ne, der sich dann bereit erklärt, da eine Tankstelle hinzusetzen.
Also ich glaube, wir würden einen finden, wenn es uns gelingt, das ist dann aber wieder Politik, wenn es uns gelingt, tatsächlich eine größere Tranche an Busse jetzt nachzubestellen. Wie ich vorhin sagte, wir haben zwar noch einen Förderbescheid für Busse in der Tasche liegen, aber die Förderbedingungen dort, die sind nicht so ideal. Das Ganze war eben im Zuge des High Performers, wäre das damals noch okay gewesen. Aber wenn wir jetzt eben unter den ganzen neuen Rahmenbedingungen sagen würden, wir wollen nochmal Busse beschaffen, dann schielen wir schon auf eine höhere Förderquote. Und wie du richtig sagtest, ist derzeit zu unserer Überraschung, kam vor jetzt 2 Wochen ungefähr her, wurde ein neuer Aufruf gestartet von Seiten Bundesregierung. Und ich kann dort Empfehlungen abgeben, kann sagen, was da hinten dran hängt. Ich bin nicht bei uns der Haushälter. Also ich kann jetzt nicht in allen Einzelheiten sagen, wie viel Geld man jetzt dafür locker machen kann. Ich kann aber gemeinsam mit unseren Verkehrsbetrieben sagen, was es uns kosten wird, welche Partner bereitstehen, in welchem Wasserstoffpreiskorridor wir uns bewegen könnten. Ja, und diese Partner sind da. Aber letzten Endes müssen wir gucken, ob wir die Busse dann wirklich finanziert bekommen, weil trotz allem, es wird teurer sein, zumindest in einer langen, langen Anfangsphase. Aber dass es schön wäre, daran teilzunehmen, wenn die finanziellen Mittel dahinter stecken für unsere Region, für den Aufbau einer Wasserstoffkeimzelle, ich denke, das ist unbestritten. Es muss es in einem Realitätscheck bestehen.
Ja, ich persönlich fände es natürlich super, wenn du einfach festlegen könntest, wie viel Geld der Landkreis jetzt für den Wasserstoff und für die Busse ausgeben würde.
Ja, ich persönlich auch. Aber das ist nicht so. Und letzten Endes, ich sage das auch immer wieder, ich bin ja kein Lobbyist für das Thema Wasserstoff, sondern ich bin ja Lobbyist für den Landkreis. Und ich will, dass es unserem Landkreis gut geht, dass wir aber auch einen zukunftsfähigen Nahverkehr haben. Und dass wir da eben auch den Blick immer Richtung Wasserstoff weiten und sagen, können wir das nicht nehmen? Hilft uns das nicht bei der Umstellung unserer Nahverkehrsbetriebe? Können wir den Wasserstoff nicht auch für andere Projekte verwenden, wenn wir den eh schon da haben, anderen Lkw-Verkehren zur Verfügung zu stellen oder eben auch der Industrie, um diesen Blick zu weiten? Ja, insofern bin ich guter Dinge, dass es irgendwann passieren könnte, aber dazu bedarf es halt einiger gezielter Maßnahmen und dann sind wir wieder beim Thema Finanzierbarkeit. Ne?
Dennis, wir haben ja auch noch in einem anderen ziemlich tollen Projekt miteinander zu tun. Und zwar geht es um das Projekt Green Detmannsdorf rund um eine Schnapsbrennerei. Kannst du unsere Hörer da mal ein bisschen abholen, was daran so faszinierend ist?
Die Schnapsbrennerei steht vor der Herausforderung, wie gestaltet sie ihre eigene Energieversorgung der Zukunft? Ich sag mal, diese Gespräche, die laufen schon lang. Jetzt hat man noch die Schwierigkeit, dass sich der ursprüngliche Investor zurückgezogen hat. Aber wir haben trotzdem gesagt, lass uns diesen Ansatz weiter verfolgen. Letzten Endes wird es darum gehen, dass die Brennerei, die jetzt, ich sag mal, ja vor dem Ausstand, das war auch überall in der Zeitung, deren Rettung jetzt aber zum Greifen nahe ist, dass diese zukünftig ihre Schlempe, also ihr Abfallprodukt aus der Herstellung, dafür nutzen wird, um die ganzen Prozesse mit Energie zu versorgen. Die Schlempe wird zur Kohle und die Kohle, sozusagen Biokohle, die soll vor Ort verwertet werden und zu Strom und Wärme. Und letzten Endes haben wir ja auch dort ganz viel CO2 aus dem Gärprozess. Und mit Hilfe des CO2s kann man dann auch die nächste Stufe gehen und mit neuen Wind- und PV-Anlagen, ist immer ein kritisches Thema, aber wenn man es schafft, mit einem Projekt die Energie und die Wertschöpfung vorzuhalten, dann kann sowas gelingen, dass man damit dann mit CO2 und Energie, elektrische Energie aus der Region, dort Wasserstoff erzeugen wird und letzten Endes daraus dann auch die nächste Stufe geht, nämlich in die Richtung Methanol. Dazu braucht man grünes CO2 und wie ich sagte, an der Brennerei gibt es sowas.
Ja, das hat uns als East Energy halt auch so an dem Projekt fasziniert, dass wir so ein bisschen die Klammer bilden dürfen. Ne? Also die Brennerei sorgt selber für ihr neues Energiekonzept und stellt um von Braunkohlestaub auf einen regenerativen Energieträger. Und wir dürfen mit Wind- und Solaranlagen in der Region den Strom für die Elektrolyse beisteuern zur Versorgung von Detmannsdorf an sich mit grünem Strom und können dann das CO2, das Biogene aus der Brennerei, hinterher noch zu Methanol verarbeiten, was ja auch gebraucht wird, um zum Beispiel klimaneutral Schiffe anzutreiben. Dennis, du hast mir heute ein tolles Geschenk mitgebracht. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Tasse in der Hand mit dem H2 Ready Logo des Landkreises Vorpommern-Rügen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, zuerst mal die Frage, wenn du die Tasse so siehst und das Logo, kannst du erkennen, was dieses H noch bedeuten soll? Das war eigentlich unsere Intention an der ganzen Nummer.
Das sieht ein bisschen aus wie die Rügenbrücke.
Ja, genau, das soll es auch sein. H2 Ready bedeutet letzten Endes, dass wir für uns intern, ich meine, wir sind kein Gesetzgeber, wir machen die Regeln nicht, aber wir müssen sie befolgen. Und dass wir, wenn wir einen Antrag bekommen, einen Bauantrag zum Thema Wasserstoff für eine Tankstelle oder für eine Erzeugung, dass wir mit unseren Prozessen möglichst schnell fit sind und uns nicht ewig damit aufhalten müssen. Das ist der eine Aspekt von H2 Ready. Der andere ist, dass wir uns, ich sagte das ja, generell als eine Region sehen, die dafür prädestiniert ist für die Wasserstoffwirtschaft. Wir haben einfach viel Fläche und die Nähe zur Ostsee, die Häfen. Und das andere ist, dass wir mit unserem Fachdienst Wirtschaftsförderung Unternehmen auch direkt bei der Ansiedlung beraten. Wo, in welches Netzwerk könntet ihr reinpassen? Wo gibt es einen Wasserstoffmarkt? Wo könntet ihr am ehesten Wasserstoff erzeugen? Wo absetzen? Und wie passt ihr in unsere Regionalkonzepte mit rein? Letzten Endes müssen das Unternehmen für sich entscheiden, aber wir versuchen genau bei diesen Punkten zu unterstützen und haben ja so, du weißt es selber aus erster Hand, haben ja so dann schon direkt das ein oder andere Projekt in die Pipeline bekommen.
Jetzt sind wir ja schon bei der Kategorie Wünsch dir was, außer mehr Geld für die Themen Wirtschaftsförderung und H2 Ready, Wasserstoff. Was würdest du denn von Unternehmen wie uns als East Energy oder anderen Projektpartnern wünschen? Und was würde sofort ad hoc neben mehr Geld helfen, um die Projekte voranzubringen?
Ihr seid ein Unternehmen der freien Wirtschaft. Insofern geht ihr ja an bestimmte Themen anders ran. Das heißt, ihr müsst einen unternehmerischen Weitblick auch beweisen. Das heißt, antizipieren, was könnte in der Zukunft wichtig sein. Und das ist für uns natürlich auch ein Geschenk, weil ihr guckt jetzt nicht von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr, sondern ihr müsst als Unternehmer, muss man immer gewisse Risiken eingehen. Und das ist auch mein Wunsch, dass es auch in der Privatwirtschaft wirklich so bleibt, dass man dieses Visionäre nicht verliert. Ich denke, wesentlich wird es darauf ankommen, dass eben alle an so einem Projekt Beteiligten sich in die Augen gucken können und sagen, hier macht keiner den großen Reibach, aber hier laufen uns auch nicht die Kosten davon. Und wenn wir in die mittelfristige Zukunft gucken, kann es uns dann gelingen, dass wir auch wirtschaftlich davon profitieren. Und das andere Thema ist natürlich Regulierung. Das ganze Thema RED 2, RED 3, Zusätzlichkeit. Was ist jetzt grüner Wasserstoff, was nicht? Welcher ist THG anrechnungsfähig? Das sind eben Dinge, die natürlich auch den Aufbau etwas ausbremsen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das Ursächliche ist, sondern tatsächlich einfach das Thema Finanzen.
Für uns als Unternehmen ist natürlich die Wasserstoffpipeline, die jetzt gebaut werden soll im Rahmen des Kernnetzes, ein weiterer großer Pluspunkt. Und von daher bin ich da noch ein bisschen zuversichtlicher, dass wir in eurer Region im Pommern-Dreieck auf absehbare Zeit eine Elektrolyse und eine Wasserstoffproduktion errichten werden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir noch einen Tankstellenbetreiber finden, weil das gehört ja jetzt nicht so zu unserem Geschäft. Deine Arbeit ist ja mitunter sehr schwierig, sehr langwierig und wird auch durch viele politische Entscheidungen oder auch juristische Entscheidungen wie beim KTF-Urteil, ich sag mal, auf eine harte Probe gestellt. Woher nimmst du den Mut, da weiterzumachen und dich jeden Tag neu zu motivieren, den Landkreis und die Region in Richtung Wasserstoff zu entwickeln?
Michael, wir beide wissen das, dass Wasserstoff unglaublich viele Chancen bereithält. Wasserstoff ist ein chemischer Energiespeicher, der es ermöglicht, dass wir die Energie, die wir selber produzieren, auch hier bei uns behalten, dass wir auch gewisse Dunkelflauten überbrücken können und einfach einen verlässlichen Speicher haben. Also ich weiß noch nicht genau, ab welchem Jahr, aber ich gehe davon aus, dass es einen Durchbruch geben wird für die Wasserstoffwirtschaft. Es kann noch mal ein Hänger zwischendurch kommen. Momentan sind wir eher in einer Konsolidierungsphase. Aber wenn es uns denn dann gelingt, die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und in ganz Europa ins Rollen zu bringen, dann wird unser Landkreis beste Bedingungen aufweisen, ganz, ganz vorne mitzuspielen. Stichwort Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts. Und eben mit den ersten größeren Projekten wollen wir das in diesem Jahrzehnt noch demonstrieren und gleichzeitig weiter am Aufbau der Rahmenbedingungen arbeiten und dafür auch werben.
Ja, Dennis, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bin froh, dass es kommunale Gebietskörperschaften wie den Landkreis Vorpommern-Rügen mit Menschen wie dir gibt, die dem Ganzen eine Chance geben und die da drin eine Zukunft sehen. Für uns als Unternehmen ist sowas unfassbar wichtig. Und vielen Dank nochmal, dass du heute hergekommen bist. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.